Ich freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf. Und wir haben ein wichtiges Thema für diese Tage. Wir haben die Endzeit, seit Israel 1948 sein Land zurückerobert hat. Und seit es diesen Staat gibt, praktisch ist das Endzeitzeichen geschehen. Und in der Endzeit ist ein Endkampf. Und wir müssen einfach beginnen, auch vom Geistlichen, von der gesamte Situation her etwas uns klar zu machen. Es geht bei allen diesen Kämpfen immer nur um den Herr Jesus. Das heißt, der Teufel tut in der Endzeit alles, um den Herr Jesus aus der Mitte zu tun. Es begann schon in der Kirchengeschichte nach kurzer Zeit, 400 nach Christus war schon alles fertig. Er hat dann den Marienkult installiert, neue Mittlerin statt der Mittler Jesus Christus. Er hat dann das Priestertum entstehen lassen, er hat Sakramentalismus entstehen lassen. Und das Ziel all dieser Aktivitäten ist immer nur das Gleiche, dass der Herr Jesus weg ist. Weil der Teufel wusste genau, dass es nur Rettung im Herr Jesus gibt. Und wir haben ja das Thema der gesunden Lehre des Wortes Gottes. Und Johannes 1 sagt, er, der Herr Jesus selber, ist das Wort. Wir haben hier das geschriebene Wort. Und er ist das fleischgewordene Wort. Und darum ist der Kampf auch in der Endzeit um das Wort Gottes. In Johannes 8, 44 steht, dass der Teufel der Vater der Lüge wäre. Und von daher hast du natürlich immer das Problem, wenn du in dieser Welt bist, du hast das Problem, was ist Wahrheit? Wie Pilatus schon sagte, 1. Johannes 5, 19 sagt, die ganze Welt liegt im Argen. Und wir sind in einer Welt, die geprägt ist von Lüge. Wir sind in einer christlichen Umgebung, die genauso geprägt ist von Lüge. Das heißt, wir haben nur eine einzige Quelle, wo wir die Wahrheit finden. Johannes 14, Vers 6 sagt, der Jesus bezeugt sich hier selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist die personifizierte Wahrheit. Im Johannes-Evangelium steht, das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Wahrheit ist geworden durch der Herr Jesus, er ist eine Person. Und dann sagt Johannes 17, der B-Teil ist jetzt unser Thema für diesen Tag, dein Wort ist die Wahrheit. Und die Bibel sagt in Johannes 15, 16, der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit. Das heißt, wo der Heilige Geist wirkt, ist immer der Herr Jesus im Mittelpunkt, ist immer das Wort Gottes im Mittelpunkt und dort hast du die Wahrheit. Und wo das nicht der Fall ist, hast du keine Wahrheit. Und das ist unser Thema und jetzt müssen wir es langsam einkreisen, weil es ist etwas Dramatisches. Ich möchte noch was zu den Manuskripten von heute sagen. Es sind nur Bibelstellensammlungen, also es spiegeln nicht die Vorträge wider, es sind nur Sammlungen, wo man nachgucken kann, welche Bibelstelle hier relevant sind. Im ersten Manuskript sind ein paar doppelt, das ist leider ein Fehler, aber das ist egal. Wichtig ist mir, dass wir langsam sehen, was die Heilige Schrift über den Herr Jesus selber sagt. Und wenn die Bibel die einzige Quelle der Wahrheit ist, dann habe ich hier eine Ausschließlichkeit. Dann ist alles, was sich nicht mit der Bibel deckt, automatisch Lüge. Das ist einfach eine logische Konsequenz. Wisst ihr, und die wahren Gläubiger über die gesamte Kirchengeschichte, die haben sich immer zu dem gestellt. Und ich denke, das ist für uns auch in der Endzeit ganz wichtig, dass wir dasselbe tun. Ich lese uns Psalm 119, 160. Und ich hoffe nicht, dass ihr nachher schockiert seid, ich möchte diese ganzen Dinge von der Praxis her vollständig untermauern. Es geht mir nicht darum, Theorie zu verbreiten, sondern dass wir praktisch sehen, wie wir vorgehen sollen. Psalm 119, 160. Das ist ein Zentrum des Alten Testamentes. Da sagt die Bibel, und das ist ein ganz zentraler Punkt, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das steht im Hebräischen Davar. Das ist das hebräische Wort für die Schrift. Das muss man sich vorstellen, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, in dieser heiligen Schrift, Grundtext Hebräisch und Aramäisch, Grundtext Neues Testament Altgriechisch, ist kein Irrtum. Alles, was hier geschrieben steht, stimmt. Wisst ihr, und da fängt es schon an, wenn man sagt, gesunde Lehre. Wir haben dann die Wissenschaft. Ich möchte eins betonen, die Wissenschaft bei aller Hochintelligenz der Menschheit, es sind gefallene Sünder, die hier forschen. Sie sind unterm Einfluss der Lüge. Und wenn man dann die Bibel so nimmt, wie sie geschrieben ist, und ich habe ein ganz einfaches, wie soll ich sagen, Motto, eine Regel für mein geistliches Leben: Gott sagt, was er meint, und er meint, was er sagt. Das heißt, wenn die Bibel sagt, dass diese Erde in 6 Tagen, 24 Stunden entstanden ist und er am letzten Tag geruht hat, dann ist die Erde genauso entstanden. Dann interessieren mich keine Evolutionstheorien. Und zwar muss das einfach sein, die Bibel ist ja viel, ich sage es mal so, wunderbarer als man ahnt. Die gesunde biblische Lehre sagt zum Beispiel, dass um die Erde vor der Sintflut, das steht in 1. Mose, ein Wassergürtel war. Und dieser Wassergürtel hat die kosmische Strahlung abgehalten. Nun sagt mir ein Wissenschaftler eindeutig, die kosmische Strahlung ist für den Alterungsprozess des Menschen verantwortlich. Jetzt war hier ein Wassergürtel. Die kosmische Strahlung kommt nicht durch, darum wird der Methusalem 969 Jahre alt. Bei der Sintflut kommt alles runter, dann ist die Erde wieder mal Sikomatik. Wenn jetzt die Geologie hingeht und untersucht und sagt, das sind 20 Millionen Jahre, muss ich sagen, Entschuldigung, ihr habt einen Irrtum. Ihr habt vergessen, dass die Erde durch die Sintflut unter diesem Wasserdruck war. Und dann passiert das Gleiche wie bei einem Kochtopf, wie bei der, wenn man Kartoffeln kocht. Da passiert Folgendes: Prozesse, die normal ganz lange gehen, laufen blitzschnell ab. Und von daher kann ich 100% von der Bibel her sicher sein, die Erde ist in 6 Tagen, 24 Stunden geschaffen. Und was man hier sieht, sind nur Folgen dieser gewaltigen Druckwelle, auch der Sintflut und dieser Dinge. Dann fließt es in den Kosmos ab und dann ist was ganz einfaches. Jetzt ist ja der Schutz nicht mehr da. Dann wird der Mensch noch, 1. Mose, Kapitel 6, folgende, nur noch 120 Jahre alt. Zur Zeit des David sagt er 70 oder 80. Heute ist es wieder ein bisschen besser durch die Medizin. Aber es ist einfach so, du siehst, die Bibel hat eine vollkommene Wahrheit, wenn man sie sieht. Wir können diesem Wort hundertprozentig vertrauen. Es ist die Summe der Wahrheit. 2. Mose 31, 18. Man muss sich das vergegenwärtigen, was die Bibel hier sagt. Das ist ja fast ungeheuer. Sie sagt uns hier, und als er mit Mose auf dem Berg Sinai zu Ende geredet hatte, gab er ihm die beiden Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes. Also Gott hat einen Teil der Heiligen Schrift selber geschrieben, mit seinem Finger. Kann man sich nicht vorstellen. 2. Mose hat hier gewaltige Zeugnisse. Das nächste Kapitel, Vers 16, sagt er, und die Tafeln waren das Werk Gottes und die Schrift war die Schrift Gottes eingegraben in die Tafeln. Das heißt, es war seine eigene Schrift eingegraben in die Tafeln. Gott hat selber geschrieben. Er hat natürlich, Zacharia 7,12 sagt es, er hat durch die Propheten dasselbe getan. Und im 2. Timotheus 3,16 steht ganz einfach, das ist ein wunderbares Wort, die Heilige Schrift ist Theopneustos. Theos ist das Wort für Gott. Pneustos kennen wir von reifer Pneus, Gott gehaucht. Das heißt, er hat die Bibel inspiriert. Wie er das gemacht hat, wissen wir nicht. Er hat die einzelnen Schreiber inspiriert. Und er hat so gemacht, dass die Summe Wahrheit ist. Jetzt kommen wir zum ersten praktischen Punkt. Das, was ich jetzt sage, bringt mir jedes Mal Feindschaft. Ist mir aber egal. Wenn die Menschen mir Feind sind, das ist nicht so schlimm. Viel schlimmer wäre es, wenn Gott mir Feind wäre. Wisst ihr, jetzt ist Folgendes passiert. Seit es die Heilige Schrift gibt, hat Gott praktisch einen Bibeltext gegeben. Als dann gedruckt wurde durch die Reformatoren, übrigens die Katholiker haben sie auch gedruckt, die sogenannte Komplutensische Polyglotte, als dann plötzlich der Bibeltext gedruckt wurde, hattest du immer einen Text, wo alles im Prinzip gleich war. Bis zwei Engländer kamen, die hießen Westcott und Hort, und haben plötzlich begonnen, die Heilige Schrift anders zu sehen. Sie haben dann Texte gesucht und haben Sachen weggelassen. Und ich bin ein einfacher Mensch. Ich habe 43 Jahre auf der Bank gearbeitet. Und wenn du auf der Bank arbeitest, musst du einfach sein, weil da geht es ums Geld. Du wirst ja dauernd betrogen. Das heißt, du bist in einer Situation wie ein Kriminalist. Du hast dauernd Leute vor dir, die dich anlügen. Du musst einfach und einfältig sein. Und so gehe ich mit der Bibel auch um. Ich habe mir einfach gesagt, wenn Gott der gesamte Christenheit 1900 Jahre lang der gleiche Text gibt, dann kann es doch nicht sein, dass plötzlich am Ende, wenn die Endzeit eingeleitet wird, gehen wir mal davon aus, Balfour-Deklaration, also wo Israel wieder in den Blickpunkt kommt, ungefähr zu der ähnlichen oder gleichen Zeit kamen die falschen Bibeltexte, die falschen Lesarten, dass man plötzlich sagt, jetzt haben wir die Wahrheit. Gott hat 1900 Jahre lang euch einen falschen Text gegeben. Aber wir haben jetzt den wahren Text. So ein Unsinn kann kein normaler Mensch glauben, oder? Kann niemand glauben. Jetzt ich möchte euch einmal zeigen, wo ich hinzielen möchte, zu Beginn, um zu zeigen, dass dieses Wort die Wahrheit ist. Wenn du heute eine Bibel kaufst, Luther 84, eine Elberfelder, wenn du heute hingehst, eine neue evangelistische Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, wenn du heute hingehst, Hoffnung für alle, gute Nachricht, egal wie diese Kinder heißen, dann hast du Folgendes. In diesen Bibeln ist in der Regel Folgendes verändert. Und das gehört zur Wahrheit. In Johannes 6, 47 sagt der Herr Jesus, wer an mich glaubt, ist eine ganz klare Aussage, nur wer an ihn glaubt, ist weggelassen. Da steht nur, wer glaubt. Brauche ich der Herr Jesus nicht mehr? Ihr merkt, der Kampf geht immer um den Herr Jesus. 1. Korinther 15, 47. Der neue Mensch ist der Herr, nämlich der Herr Jesus, vom Himmel. Nur in Christus ist Rettung. Ich werde in ihn hineingefügt. Dort ist der neue Mensch. Das ist weggelassen. Da steht nur, der neue Mensch ist himmlisch, nicht mehr in Christus. Ist weggelassen. Galater 4, 7. Erbe Gottes durch Christus. Da ist durch Christus weggelassen. Also jetzt nochmals. Ich muss nur glauben, es wird ein himmlischer Mensch geschaffen und ich bin Erbe Gottes, aber nicht mehr durch Christus. Da habe ich schon perfekte Esoterik. Ich habe alles, nur nicht mehr der Herr Jesus. Und der Krieg geht um den Herr Jesus. Und ich sage immer den Leuten, schreibe ihnen die Bibelstelle auf und sage, guckt, ob das in der Bibel, die ihr kaufen wollt, drin ist. Wenn nicht, spart ihr viel Geld, indem ihr sie wieder reinstellt. Aber es geht noch viel dramatischer weiter. Kolosser 1, 14 heißt, also haben wir die Erlösung durch sein Blut. Das Blut Jesus, Wichtigste, ist weggelassen. Da steht nur, also haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünde, nicht mehr durch sein Blut. 1. Timotheus 3, 16. Gott geoffenbart im Fleisch. Da heißt es, die Offenbarung Gottes im Fleisch. Dort steht nur, er ist geoffenbart, nicht mehr Gott. Hebräer 1, Vers 3, der die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Er hat die Sünde hinweggetan, das ist durch sich selbst weggelassen. Merkt ihr etwas? Auch bei den Bibeltexten geht es nur darum, ist der Herr Jesus ein und alles? Weil Kolosser 1, 16 sagt, alles ist von ihm, durch ihn und geht zu ihm hin. Wir drehen uns nur um den Herr Jesus. Er ist die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes. Durch ihn werden wir gerettet. Durch ihn habe ich Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich in ihn hineinversetzt bin, durch die Errettung, durch die Wiedergeburt, dann bin ich Gottes Kind. Dann ist alles wunderbar. Wenn ich das nicht habe, dann spielt meine Frömmigkeit keine Rolle. Ich werde trotz aller Frömmigkeit in die Hölle fahren. Man wird nur gerettet durch die Person Jesu. Jetzt kommt halt das Entscheidende. Die echte Bibeltexte geht immer auf den Herr Jesus. Wisst ihr, und das gehört genauso zu der Wahrheit, dass ich einfach hier aufpasse und mir nicht eine Fälschung oder einfach fragmentarische Texte unterjubeln lasse. Letzte Stelle schockiert mich auch. Lukas 9, 55 steht in der Bibel, wo die Jünger dann in ihrem Übereifer sagen, lass Feuer vom Himmel fallen, dass die Leute verzehrt werden, sagt der Herr Jesus, wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Des Menschen Sohn ist nicht gekommen, die Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Das ist ein gewaltiges Zeugnis, der ganze Vers ist weggelassen. Ist einfach weg. Da steht in dieser Bibel alle nicht mehr drin. Wenn du das einmal siehst, dann musst du sagen, Moment mal, da ist doch eine riesige Aktion gegen die Person Jesu. Jetzt kommen die Wissenschaftler und sagen, oh Karl Hermann, du bist ein ewig Gestriger, du bist ein alter Spalter der Gemeinde, wenn du solche Wahrheiten sagst. Aber sie sagen, da ist keine Wahrheit. Aber ich habe einen Zeugen, der ist besser wie alles, was hier theologisch rumläuft. Der große Mann, der diese falschen Texte in Deutschland verbreitet hat, hieß Professor Ahlend. Und dieser Professor Ahlend, das ist der große Chef gewesen, ist inzwischen gestorben, vom Textkritischen Institut in Münster. Und der schreibt die Bücher für die Theologiestudenten, der evangelische Theologie. Und ich habe mir sein Buch gekauft, ein dickes Buch, über den Text der Bibel. Und dort steht, auf Seite 16, wenn jemand, wie es früher die Gläubigen getan haben, an die Inspiration der Bibel glaubt, dann bedingt das den Textus Receptus, das heißt diese alte vollständige Texte, wie es Schlachter zum Beispiel hat, dann hast du einfach, musst du so eine Bibel nehmen, dann kannst du kein Luther, kein Elberfelder, kannst du nicht nehmen, wenn du Inspiration glaubst, sagt Ahlend, sag nicht ich. Wisst ihr, und da hast du eine ganz einfache Sache. Ich habe jetzt eine Bibel, wo ich einfach weiß, da ist das drin, was Gott gegeben hat. Und jetzt bin ich auch völlig sicher, er bewahrt dieses Wort. Das steht im Psalm 12, 7. Ich werde dieses Wort bewahren vor diesem Geschlecht, vor uns Menschen ewiglich. Das heißt, ich habe die Summe der Wahrheit in meinen Händen. Ich habe es in meinen Händen. Wisst ihr, und jetzt kommt das gesunde Lehre. Jetzt muss ich nur lernen, wie man mit dieser Wahrheit umgeht. Zum Beispiel in Epheser 3, Vers 4 und Folgeverse sagt die Bibel, dass Gott praktisch erst durch die Apostel, also nach der Auferstehung Jesu, nach der Ausgießung vom Heiligen Geist, dass er dann die Wahrheit gegeben hat. Jetzt muss man einfach lernen, wie die Bibel aufgebaut ist. Und dann hast du eine ganz einfache Logik, wie du die Wahrheit findest. Zum Beispiel, wenn man das einmal sieht, wenn im Alten Testament das große Geheimnis, das steht im Epheser Kapitel 2 von Vers 11 bis 18, das steht im Epheser 3 ab Vers 4, ich lese uns mal Epheser 3, dass wir das verstehen, was er hier meint. Wenn ich das habe, dann weiß ich, wie ich das Alte Testament lesen muss. Und wir haben hier zum Beispiel die Aussage, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Das Geheimnis Jesu Christi, das in früheren Generationen, also vom Paulus, den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt, zur Zeit des Paulus, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Und damit sagt Paulus, im Alten Testament war die Gemeinde aus Jude und Heiden noch nicht geoffenbart. Man nennt das Berggipfelprophetie. Die Propheten haben Folgendes gesehen. Das ist wie wenn du zum Beispiel, ich habe jahrelang Urlaub im Wallis gemacht und da gibt es so Bergkämme. Wenn du dort draufstehst, dann siehst du rechts den Mont Blanc, dann siehst du das Matterhorn, dann siehst du den Tatarin, du siehst die ganze Gebirge. Was du nicht siehst, ist, was dazwischen für Täler sind. Und so hat der Prophet im Alten Testament hat Israel gesehen. Er hat das tausendjährige Reich gesehen. Er hat der Erlöser gesehen, der Herr Jesus. Er hat alle diese Dinge gesehen, was er nicht gesehen hat. Dieses Geheimnis, haben wir gerade gelesen, der Gemeinde. Jetzt muss ich einfach die Bibel so lesen, dass ich weiß, die Geheimnisse, die sind dann durchs Neue Testament geoffenbart, was die Gemeinde bedeutet. Aber im Alten Testament habe ich den groben Abriss, wie eine Berggipfelprophetie, aber nicht die spezifischen Dinge der Gemeinde. Wenn ich solche Kleinigkeiten unterscheide, es gab eine alte Studienbibel aus England, die hat das so eingeteilt. Sie sagte, das Alte Testament ist die Vorbereitung der Erlösung Die Evangelien sind die Ausführung der Erlösung, weil der Jesus ans Kreuz ging, sein Blut vergossen hat, auferstanden ist. Die Apostelgeschichte ist die Verkündigung der Erlösung von Israel zu den Heiden. Und die Lehrbriefe sind die Erklärung. Und die Offenbarung ist die Vollendung. Wie geht's aus? Wenn ich so ein bisschen die Bibel einteile, dann habe ich eigentlich etwas ganz Einfaches, wo ich sicher sein kann, da bin ich auf der richtigen Seite. Und nun haben wir Endzeit. Wir haben ja etwas, also ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist. Ihr habt ja immer noch teilweise konservative Politiker. Bei uns in Deutschland ist es so, wir haben zwischenzeitlich, sagen wir mal, eine Abschaffung des Christentums. Nicht formell, formell ist das alles noch da, aber bei uns geht langsam, aber sicher prophetisch in Erfüllung, was die Bibel sagt, der große Abfall, die völlige, sagen wir mal, Ankunft des Geistes des Antichristen. Wisst ihr, wenn du vor 30 Jahren in Deutschland gesagt hättest, es gibt kein Mann und keine Frau, das ist nur Einbildung, je nachdem, was du dir vorstellst, Gender, da hätte man dich für verrückt erklärt. Heute kriegst du ein Problem, wenn du das leugnest, wenn du das ablehnst. Wisst ihr, wir haben eine völlige Veränderung und jetzt sagt Bibel 2. Petrus 1 ab 19, so halten wir nur fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, nämlich bis der Herr kommt. Das heißt, ich habe nur eine einzige Quelle der Wahrheit in dieser dunklen Endzeit. Wenn jetzt alle kommen und mir sagen, es gibt nicht Mann und Frau, schlage ich 1. Mose auf, er schuf sie als Mann und Frau. Ende der Durchsage, keine Diskussion mehr. Brauchen wir gar nicht reden. Er schuf sie als Mann und Frau und das Normale ist, sagt er klipp und klar, Ehe. Ganz klar, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhängen. Der Normalfall ist Mann-Frau, der Normalfall ist Ehe und alles andere ist nicht akzeptabel. Wisst ihr, das ist Bibel einfach. Wenn du so einfach die Bibel liest, du glaubst, dass es die Wahrheit ist, du glaubst auch lehrmäßig, alles, was sie sagt, das sind die Grundsätze, du musst es nur lesen und glauben, dann hast du die Wahrheit. Dann wirst du nicht verführt. Und egal, was die Leute sagen, du musst einfach sagen, vergiss es. Man hat McIntosh, den großen Ausleger des Alten Testaments, vor allem der 5 Bücher Mose, hat man mal gefragt, was ist eigentlich, wenn jetzt die Wissenschaft kommt und ihr nachweist, dass Jericho anders war, wie es in der Bibel steht, durch Archäologie? Da sagt er was ganz Einfaches. Lass sie graben. Und dann kommt eine wunderbare Aussage. Er sagt, wie liest angesichts dessen, was die Wissenschaft tut, der Gläubige die Bibel? Und dann sagt er, er liest, er glaubt und betet an. Das heißt, die Bibel ist nicht so mit der Wahrheit, das stimmt alles. Ob ich das verstehe oder nicht, ist nicht Gottes Problem, das ist mein Problem. Aber es stimmt alles, millimetergenau. Und ich brauche mich hier nicht verrückt machen lassen, weil dieses prophetische Wort ist gigantisch. Wisst ihr, heute ist eine Bewegung in der Christenheit, weil es ist ja nicht nur so, dass durch die Endzeit die ganze Welt antichristlich verseucht wird und dem Antichristen hingegengeführt wird. Welteinheitsreligion, Welteinheitsregierung, Abschaffung der Person Jesu, der falsche Christus, der Antichrist, das wird alles installiert, sondern es ist ja so, die Gemeinde hat dasselbe Problem. Die christliche Gemeinde, ich bin jetzt 44 Jahre gläubig, wenn ich sehe, wie die Gemeinde zu Boden stürzt, die blühendsten Gemeinden, sie fallen ab. Das ist der Wirken dieses antichristlichen Geistes. Und heute hast du zum Beispiel Aussagen, wo die Leute kommen und sagen, Israel hat keine Zukunft mehr. Also, das kann man sich nicht vorstellen. Dann gehe ich einfach wie ein kleines Kind hin, lese Jesaja 11, dort steht, so wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt, so wird die Erkenntnis Jesu die ganze Erde bedecken. Und in der Zeit holt Gott die restlichen verstreuten Kinder Israel zurück nach Israel. Entschuldigung, jetzt kommen Leute und sagen, das tausendjährige Reich ist schon lange angebrochen. Das ist die Lehre von Augustinus, einer der gefährlichsten Männer, die es jemals gab im Reich Gottes. Und dann muss ich sagen, und sie sagen, ja, im tausendjährigen Reich ist der Teufel gebunden. Dann muss ich sagen, guck mal da raus. Ist hier der Teufel gebunden? Bedeckt die Erkenntnis Gottes der ganze Erdboden? Das ist ja völlig Unsinn. Wisst ihr, ich brauche nur wie ein kleines Kind glauben, was die Bibel sagt. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Dass ich und du, dass wir das erkennen können, was die Wahrheit ist, muss man natürlich die Wahrheit lesen. Und das, wenn du durch 1169 Kapitel, wenn du jetzt anfängst, jeden Tag 5 Verse zu lesen, dann wirst du nicht fertig. Sondern du musst die Bibel lesen, so wie es im Psalm 1 steht. Der ist gepflanzt wie ein Mensch an Wasserbächen, der das Wort Gottes zu seiner Leidenschaft macht. Und dann ist alles da, dann hast du die Wahrheit. Und dann wird dein ganzer Verstand, dein Unterbewusstsein, deine Psyche, alles mit dem Wort Gottes durchläutert. Und dann hast du die Wahrheit. Dann kommt die Fälschung und du erkennst es sofort. Ich hatte einen Kassier, der war ein genialer Mann. Der hat Falschgeld, und zwar Münze, hat er erkannt. Auf einen ganz einfachen Punkt. Wir hatten, das war früher so üblich bei der Bank, wohl weil es Nobel war, da gab es so, ja, es war wohl Marmor, gab so Platte, wo sein Kassetisch drauf war. Der ist nur hingegangen, hat das Geldstück hochgehoben, hat es runterfallen lassen. Und dann hat er am Klang gehört, ob es echt ist oder nicht. Das heißt, wenn du das Wort Gottes kennst und der falsche Klang kommt, na, schon kein Problem. Wenn du die echte Lehre kennst, die echte biblische Tatsache, dann siehst du sofort, wo die Fälschung ist. Du bist völlig geschützt. Aber dazu muss ich mich im Wort Gottes zuwenden. Und jetzt kommt die Herrlichkeit dieses Wortes Gottes, auch die Geheimnisse. Einteilung, gucken wir am Schluss. Einfach, was das für eine Gewalt ist. Wisst ihr, wenn du jetzt hingehst und die Bibel wie ein kleines Kind liest, dann fällt dir etwas auf. Die Bibel zeigt selber immer an, was sie meint. Wenn du Psalm 22 liest, dann siehst du die geistlichen Leiden Jesu am Kreuz. Er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er musste vom Vater getrennt werden. Wisst ihr, die Heilige Schrift sagt über Herr Jesus was Ungeheures. Sie sagt in Philipper 2, Abvers 5, das ist ein zentraler Punkt. Ich lese uns die Stelle, weil das ist das Zentrum, was uns über den ganzen Tag begleiten wird. Ich lese ab 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und dann sagt die Bibel, deshalb hat ihn Gott der Vater so erhöht. Wisst ihr, und die Bibel ist da ganz einfach, sie sagt praktisch, er, jetzt kommen wir zu den Geheimnissen der Schrift, er war in der Gestalt Gottes. Jetzt musst du nur wie ein kleines Kind die Bibel lesen. Was heißt das? Jetzt kannst du theologische Bücher lesen. Da schreiben die Theologen dann so dicke Wälzer drüber, was die Gestalt Gottes bedeutet. Ja, ich brauche bloß eine Bibelstelle. Im Johannes 4 steht, Gott ist Geist. Ja, wenn Gott der Vater Geist ist und der Herr Jesus in der Gestalt Gottes war, was ist er dann? Geist. Er war Geist in ihrer Lichtwelt. Und dann steht im Hebräer 1, Vers 1 und Folgeverse was ganz Einfaches, dass der Herr Jesus praktisch im Auftrag des Vaters erst die Ewigkeiten geschaffen hat. Das heißt, der Jesus war eine Lichtwelt, wo es keine Zeit gab. Und erst als er die Ewigkeiten geschaffen hat, begann Zeit. Und dann sagt die Bibel, und dann als es Zeit gab, dann ist er gekommen, ist Mensch geworden, hat uns erlöst. Aber die Bibel sagt hier, er war in der Gestalt Gottes und er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Sieht man im Deutschen leider nicht, im Griechischen steht dort Isos. Ich war in der Schule in Mathe nicht so besonders gut, aber das habe ich mir gemerkt, Geometrie, das konnte ich. In der Geometrie ist das Wort für das gleichschenklige Dreieck. Und das gleichschenklige Dreieck ist völlig deckungsgleich, kongruent nennt man das, völlig gleich. Die Bibel sagt, er ist mit dem Vater völlig gleich. Aber, ich werde das im letzten Teil sehen, er wurde den Menschen nur ähnlich, da steht dann das Wort Homoios. Warum ist der Jesus nicht mit uns völlig gleich? Er ist ein Mensch wie wir, aber es ist ein Unterschied. Er hatte keine Sünde. Wäre er vom Mensch gezeugt worden und nicht vom Heiligen Geist, dann hätte er Sünde gehabt. Und das ist der ganze Grund, warum er mit dem Vater im Himmel völlig deckungsgleich ist, aber mit uns nicht völlig deckungsgleich ist. Er ist gleich wie mir, er hat Fleisch und Blut gehabt, er war ein wirklicher Mensch. Sonst hätte er uns nicht erlösen können. Aber er selber hatte keine Sünde. Wisst ihr, wenn du jetzt die Bibel ganz einfach liest, dann hast du diese Dinge einfach gespeichert. Da kommen die Norweger und sagen, der Jesus hat eine Sündenatur. Ich muss sagen, 2. Korinther 5, 21. Er, der von keiner Sünde wusste, er kannte die Sünde nicht einmal. Wisst ihr, was für ein Drama. Er, der in der Lichtswelt des Vaters war, ohne Zeit, nur in der Herrlichkeit Gottes, muss Mensch werden wie wir durch dieses Wunder der Jungfrauengeburt. Und plötzlich ist er in Menschengestalt, im Dreck der Sünde. Ich weiß nicht, was der Jesus empfunden hat, wenn er plötzlich gesehen hat, wie sind die Menschen, wie furchtbar. Und wenn er plötzlich das alles miterleben musste und dann geht er einfach hin und geht das Kreuz vor Golgatha und muss sterben. Aber es kommt das Entscheidende. Er kannte die Sünde nicht, er kannte den Tod nicht. Er war der Fürst des Lebens. Und wenn er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, dann bedeutet das, dass der Vater im Himmel, wie das ging, sagt die Bibel nicht, wohl die Unsterblichkeit Jesu zurückgenommen hat, weil die Bibel sagt, Gott ist unsterblich. Er hat wohl in dieser Sekunde die Unsterblichkeit zurückgenommen, dass der Jesus sterben konnte. Und er stirbt, weil er aber keine Sünde hatte und alles bezahlt hat mit seinem Blut, steht er triumphal aus dem Tod auf. Und nach meinem Verständnis ist dann die Unsterblichkeit sofort wieder da. Kann man nicht erklären, aber die Bibel ist so, dass ein Kind es versteht. Und er stirbt für uns, und das hast du im Psalm 22, die geistlichen Leiden. Wie furchtbar, wenn er am Kreuz hängt, der beim Vater war, ohne Zeit. Darum ist der Ausdruck, die ewige Präexistenz Jesu, falsch. Da gab es gar keine Ewigkeit, die hat er erst geschaffen. Er war in einem Zustand, wo es gar keine Zeit gab. In dieser Herrlichkeit und plötzlich am Kreuz vor Golgatha, wegen der Sünde, unterbricht die Verbindung. Es war so furchtbar, es war nicht vorstellbar. Und das wird im Psalm 22 beschrieben. Das sind die Geheimnisse. Aber das Nächste, es geht die Bibel hin. Er war ja nicht nur der Sohn Gottes, gleiche Gottheit wie der Vater, sondern er war ein Mensch. Jetzt beschreibt sie die menschlichen Leiden. Im Psalm 69, da kommen dramatische Aussagen, wo du siehst plötzlich, wenn du wissen willst, was beim Herr Jesus passiert ist, was sich seelisch bei ihm abgespielt hat. Das ist sowas von furchtbar, das kann man in Worte gar nicht beschreiben. Er sagt zum Beispiel, die Wasser gehen mir bis an die Seele. Warum weiß ich, dass die seelischen Leiden sind? Weil hier steht, es geht ihm bis an die Seele. Jetzt wird genau erklärt, er ist müde vom Schreien, seine Seele ist vertrocknet, er verschmachtet vor Gott. Und dann heißt, was ich nicht geraubt habe, soll ich erstatten. Jetzt wird ihm plötzlich bewusst, er muss alle Sünde bezahlen. Alles, was der Mensch kaputt gemacht hat, obwohl er selber nichts hatte. Er war ja völlig in Ordnung. Und da siehst du die seelischen Leiden. Aber dann geht Gott noch weiter in dieser Offenbarung der Geheimnisse. Du musst dir mal vorstellen, die Bibel beschreibt mir, was beim Herr Jesus geistlich passiert ist am Kreuz. Die Bibel beschreibt mir, was bei ihm seelisch passiert ist. Und die Bibel beschreibt mir, Jesaja 53, was bei ihm körperlich geschehen ist. Also ich habe hier eine Urkunde, die Wahrheit, wo mir Dinge zeigt, das kannst du dir nicht einmal im Traum ausdenken, was für Herrlichkeiten und was für Geheimnisse das sind. Du darfst in das Herz Jesu hineinblicken, was er geistlich, seelisch und körperlich durchgemacht hat. Wisst ihr, da musst du sagen, da kommt dann eine ganz große heilige Ehrfurcht über normale Menschen, weil er sagt, was für eine gewaltige Offenbarung. Nicht nur das auserwählte Volk wird geoffenbart, sondern der Sohn Gottes wird geoffenbart in einer wunderbaren Weise. Wisst ihr, dann Zacharia 9,9, eine Doppelprophetie, Berggipfelprophetie. Die Bibel zeigt, er kommt mit einem Esel. Und gleichzeitig sagt die Bibel, er übernimmt die Weltherrschaft. Dazwischen ist das Tal, die 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte, solange die Gnadezeit währt. Ich weiß nicht, wie lange sie genau währt, aber inzwischen sind es fast 2000 Jahre. Und du siehst etwas, die Bibel sagt, er kommt mit einem Esel. Wenn du jetzt die Bibel kennst, Geheimnisse Gottes, dann sagst du, wie so ein Esel. Ich lese unsere Bibelstelle, 2. Mose 13, 13. Wenn du das siehst, dann bleibt mir, ehrlich gesagt, die Luft weg. Wie Gott gewaltig ist in diesem Wort. Wisst ihr, dieses Wort ist das Höchste, was ein Mensch an Intellekt und eine Offenbarung auf dieser Erde haben können. Das kannst du alles wegwerfen. Jemand, der die Bibel versteht und in der Tiefe in die Bibel eindringt, hat mehr göttliches und heiliges Wissen als die gesamte Wissenschaft zusammen. 2. Mose 13, 13. Licht zum Merker, 13, 13. Er sagt hier, jedes Tier muss sterben, die Erstgeburt, als Opfer. Aber jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wisst ihr, was das heißt? Der Esel war das einzige Tier, wo hier in dem Fall, es gab nur andere Ausnahmen, aber hier war er das einzige Tier, das per System nicht sterben musste. Das stellvertretend durch ein Lamm erlöst wurde. Statt dem Esel wurde ein Lamm geschlachtet, der Esel durfte leben. Ja, warum reitet der Herr Jesus in Jerusalem auf einen Esel ein? Er zeigt schon an, körperlich, er bringt das stellvertretende Opfer. Er ist das Lamm Gottes, Johannes 1, 29. Warum steht dann dabei, es war das Füllen des jungen Eisen eines Esels? Er zeigt an, es geht um Geburt. Wisst ihr, da ist schon alles drin. Jeder Handgriff, jede Handlung, die er getan hat, jede Offenbarung Gottes, zielt immer nur auf den Sohn Gottes. Und wenn du das siehst, diese Geheimnisse, also ich sage es ehrlich, da bleibt mir einfach die Luft weg. Wisst ihr, jetzt gehen wir weiter. Das war die Bibelstelle, der habe ich Anstoß genommen früher, aber nur früher. Ist relativ einfach. In 2. Korinther 3, 17 steht, der Herr ist der Geist. Ja, wieso ist der Herr der Geist? Jetzt sagt die Bibel, nach der Auferstehung, wir kommen da noch drauf, der Jesus hat ja die Himmel durchschritten, ging ins himmlische Heiligtum und die Bibel sagt mir, dass es im Himmel eine Stiftshütte gibt, nämlich eine echte. Dort ist er reingegangen, wie ein hoher Priester, hat sein Blut gesprengt auf den Sühnedeckel, hat die völlige Erlösung geschaffen. Und dann sagt die Bibel, dann geht er zurück zum Vater im Himmel und setzt sich zu seiner Rechten. Entschuldigung, was haben wir gehört? Gott ist Geist in einer Lichtwelt, wo nie jemand war, sagt die Bibel. Jetzt ist der Jesus in diese Lichtwelt zurückgegangen. Was muss er dann wieder sein von seiner Gestalt her? Geist. Darum stimmt 2. Korinther 3, 17. Er, der Fleisch wurde, ist jetzt wieder im Himmel zur Rechte des Vaters. Dann muss er wieder in Geistgestalt sein. Er kommt wieder körperlich wieder. Jetzt kann man natürlich fragen, wo ist der Auferstehungsleben der Zeit? Naja, die Bibel sagt uns halt nicht alles. Gell? Ich muss nur das wissen, was Gott mir sagt. Er kommt auf jeden Fall wieder. Er kommt wieder im Auferstehungsleben. Es wird wunderbar sein, aber sie beschreibt es nicht. Wisst ihr, wenn du das alles siehst, diese Herrlichkeiten, diese Offenbarungen Jesu, und dann zeigt er uns die Endzeit. Er zeigt ganz klar, es wird eine Fälschung kommen. Johannes 5 steht, wenn jemand kommt in seinem eigenen Namen, den werdet ihr Israel annehmen. Ja, Entschuldigung, damit muss der Antichrist ein Jude sein. Israel ist das auserwählte Volk. Aber aus diesem auserwählten Volk kommt der Antichrist. Und er wird der Überrest des auserwählten Volkes, dass kein falscher Gedanke aufkommt, an einem Tag bis seiner Wiederkunft erretten. Die bekehren sich alle in einer Sekunde. Aber vorher, in den Kämpfen der Endzeit, wird aus dem auserwählter Volk der Antichrist aufsteht. Steht in Hesekiel 21, 30. Und du Gesetzloser, ist der Titel vom Antichristen, Fürst Israels, dessen Zeit kommt, wenn das Ende kommt, erklärt es genau. Dann sagt Gott, ich werde dir den Kopfbund und die Krone wegnehmen. Kopfbund und die Krone, ein Bibelleser weiß das, Priesterwürde, Königswürde, das ist der Messias, König und Priester. Er nimmt ihm beides weg und dann sagt die Bibel was Wunderbares. Und dann gebe ich es dem es gehört, dem Herr Jesus. Wisst ihr, da hast du, wenn du jetzt die Bibel kennst, dann hast du alle Geheimnisse Gottes in einer wunderbaren Weise geoffenbart. Du verstehst das alles, da brauchst du keine Kommentare lesen, da brauchst du keine besonderen Dinge, du musst nur die Heilige Schrift lesen. Und dann fängt der Heilige Geist an, das zu tun, und das ist für mich das Zentralste, was es gibt. Johannes 16, Abvers 7, erklärt sie, wie der Heilige Geist wirkt. Ich lese 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das heißt, der Heilige Geist beginnt dann, der Herr Jesus zu verklären, ihn zu offenbaren, und dann hast du das Zentrum. Wenn ich in eine Versammlung gehe und ich weiß, sind die sauber, sind die nicht sauber, was sind das für Brüder, ist ja alles in Ordnung, setze ich mich ganz entspannt in meinen Stuhl rein und warte nur, was wird gepredigt? Wird gepredigt Jesus allein? wird gepredigt, die Heilige Schrift allein. Wenn der Heilige Geist wirkt, fallen die Leute nicht rückwärts um, wie man uns weiß gemacht hat. Dann fangen sie nicht an zu schreien oder die Kontrolle zu verlieren, weil die Frucht des Geistes ist Enkratian, das heißt Selbstkontrolle. Wenn der Heilige Geist in der Fülle wirkt, fällt gar keiner mehr um, dann stehen sie gerade. Das Einzige, was die Bibel sagt, du fällst vor Ehrfurcht aufs Angesicht Gottes, das ist was ganz anderes, aber du stürzt nicht rückwärts um. Du hast völlige Kontrolle über dich. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Herr Jesus verherrlichen. Wo der Heilige Geist ist, ist immer der Herr Jesus im Mittelpunkt. Das ist ein ganz einfaches Kriterium. Du brauchst keine besondere Geisterunterscheidung. Du musst nur die Bibel kennen, diese Summe der Wahrheit. Und merkt ihr jetzt, was gesunde Lehre ist? Ich nehme nur die zentrale Aussage. Und es ist natürlich so, ich weiß nicht, was ihr für einen Kopf habt. Mein Kopf ist manchmal ein bisschen löcherig. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Liste. Und in der Liste steht alle die Bibelstelle drin, die ich mir nicht merken kann. Jetzt darfst du doch bloß hingehen, diese zentrale Wahrheit, wenn du dir sie nicht merken kannst, mit einem Bleistift in den Deckel deiner Bibel reinzuschreiben oder machst wie ich, tippst es mit dem Computer runter, druckst aus und klebst rein. Wenn mich jetzt einer fragt, dann denkt man, der Karl Hermann weiß alles auswendig, aber keine Spur, sondern ich habe einen Spickzettel, und zwar einen wunderbaren Spickzettel. Da steht zum Beispiel Fleisch essen, 5. Mose 12, 20, fürchten, Hesekiel 11, 8, Geist hat die Kontrolle, Sprüche 20, 27, das Herz des Königs wird gelenkt, Sprüche 21, 1, viele bedeutet gleichzeitig alle, Römer 5, 15, wisst ihr, man darf sich zu helfen wissen. Du kannst hingehen und kannst die Bibel präparieren, indem du einfach aufschreibst, dass du die Geheimnisse hast. Viel wichtiger ist, dass du sie findest. Wisst ihr, wenn du mal das alles hast, dann gehen dir auch die Zeuge Jehovas und die anderen aus dem Weg. Dann gehen dir die Irrlehrer alle aus dem Weg. Weil da ist dann etwas, was sie nicht haben. Wisst ihr, und ich möchte es nochmal betonen, es geht bei dieser gesunden Lehre, auch bei der gesamten Bibel, nur um den Herr Jesus in allen Schattierungen. Und die Bibel sagt, Johannes 5, 39, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Die ganze Schrift haben nur ein Thema, der Herr Jesus. Wenn du sagst, er hat doch viele andere Themen. Ja, versteckt. Aber drin ist immer der Herr Jesus. Und jetzt, wenn du ein bisschen dich auskennst, dann weißt du auch, warum sagt die Bibel, die Propheten, die Schriften und das Gesetz. Die Juden haben die Bibel anders eingeteilt wie wir. Wisst ihr, ich sag's mal vorsichtig. Ich bin einfach hier drauf angewiesen, habe mir auch da reingeschrieben. Kann man das nicht alles merken? Das Gesetz, die Propheten und die Schriften waren drei Blöcke der Juden. Und jetzt musst du nur mal gucken, was der Jesus sagt, wenn er sich offenbart, was er nimmt. Er nimmt die Schriften, er nimmt die Tora und er nimmt letztendlich die Propheten. Und da siehst du ganz genau, welche Teile er genommen hat. Wenn du das weißt, dann ist das alles so einfach. Dann plötzlich mit einem Schlag hat die Bibel keinen Widerspruch mehr. Ist eine wunderbare Offenbarung Jesu Christi. Und jede Bibelstelle, so wie alle Wege nach Rom angeblich führen, so führen aber alle Wege zum Herr Jesus. Nicht nach Rom, sondern zum Herr Jesus. Wisst ihr? Und dann sagt die Bibel im Psalm 119, 18, öffne meine Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Wort. Und dann sehe ich plötzlich die Wunder im Wort Gottes. Diese Geheimnisse. Ich rede jetzt noch gar nicht von der Wirkung des Wortes. Das ist unser Schlussteil. Ich rede jetzt nur von den Geheimnissen. Wisst ihr, und dann siehst du plötzlich in die Sprüche, sagt jemand, der sagt, naja, ich bin nicht besonders, sagt plötzlich, weißt du eigentlich, dass Gott einen Sohn hat? Kennst du seinen Namen? Nein. Dann siehst du im Buch Richter, da offenbart sich der Sohn Gottes in seiner Präexistenz. Er ist ja erschienen, das steht in Micha 5. Er ist immer wieder aus der Ewigkeit gekommen, nachdem er sie geschaffen hat. Ist als Mensch aufgetreten oder als Engel in Gestalten, man nennt es Christophanie. Und in dem Moment, wie er sich offenbart, fragt der andere ihn, wie ist dein Name? Er sagt, mein Name ist wunderbar. Sagt ihm der Name nicht, was sind wir für privilegierte Leute, wir kennen den Namen. Wenn du jetzt das Alte Testament liest, die haben nicht gewusst. Das ist Vorläufer. Wir kennen den Namen. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wir wissen, das war der Name Jesus Christus, der hier geoffenbart wurde. Wisst ihr, und da siehst du, was das für eine Herrlichkeit ist, wie er das alles macht. Und diese Wunder, wenn du zum Beispiel dann in Hesekiel 40 reingehst bis 48, dann siehst du plötzlich, wie er hier Dinge offenbart. Er sagt zum Beispiel, und ich habe gelernt, wenn du die Bibel eifältig liest, dann gehen die Geheimnisse auf. Er sagt in Hesekiel 43, Vers 10, du aber Menschensohn, beschreibe dem Haus Israel diesen Tempel, Hesekiel 40 bis 48, damit sie sich ihrer Missetaten schämen und lass sie den Bau messen. Ja, Entschuldigung, jetzt sagt er, ich soll den Bau messen. Ja, was ist das für eine Aussage? Gott selber sagt, geh hin und miss den Tempel. Brauche ich zum Glück gar nicht, das ist nämlich schon gemessen und steht genau dran. Das heißt, zu Deutsch, beachte mal die Zahlen, was in diesem Tempel hier passiert. Und dann siehst du plötzlich etwas, das ist vollkommen faszinierend. Es beginnt im 25. Jahr. 5 ist die Zahl der Gnade Gottes. Warum 5? Die Bibel sagt, der Herr Jesus ist die rechte Hand Gottes. Was hat die rechte Hand? 5 Finger. Wie viele Steine hatte David in seiner Schleudertasche, um Goliath zu Fall zu bringen? 5. 5 ist die Zahl der Gnade. Und jetzt hast du hier 25, die totale Gnade. Und so geht es durch. Du siehst, dass du in 8 Stufen raufgehst ins Heiligtum. 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Am 8. Tag wurde das Kind beschnitten. Und der Name Jesus ist, im Gegensatz zum Antichrist, der 666 hat, der Name Jesus ist 888. 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. 5 die Zahl der Gnade, 8 die Zahl der Neuschöpfung, 40 ist die Zahl der Prüfung. Mose hatte 3 Intervalle a 40 Jahre. 40 Tage Faster ohne Essen. Was ist 40? 5 mal 8. Wenn die Gnade kommt und dich neu erschafft und das Neue bei dir wirkt, musst du durch die Prüfung. Das siehst du selbst an den Zahlen. Das ist unfassbar. Du siehst an den Zahlen, an den Geheimnissen der Zahlen, siehst du alle Wahrheiten der Bibel. Wo ich das erkannt habe, da war ich weg. Wisst ihr, wie die Stiftshütte zusammengebaut ist? Die Stiftshütte ist ein Bild für den Leib Christi, für die Gemeinde. Innen drin ist Heiligtum, der Sühnedeckel der Herr Jesus. Er ist Zentrum letztendlich der Gemeinde. Jetzt wird die gebaut aus 5 Teppichen, Gnade, und aus 6 Teppichen. 6 ist die Zahl des Menschen, 5 ist die Zahl der Gnade. Also Gnade und der Mensch müssen zusammen. Wie kommen sie zusammen? Mit 50 Klammern. Wisst ihr, was 50 heißt auf Griechisch? Pentekoste, in Deutsch übersetzt Pfingsten. Das heißt, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, durch die Wiedergeburt, kommt die Gnade zum Sechser, zum Sünder und vereinigt sich mit ihm und dann gehörst du zum Leib Christi. Dann bist du in einem Geist zu einem Leib getauft. Da bleibt mir die Luft weg. Da muss ich sagen, Entschuldigung, dann ist ja dieses Buch nicht nur die ganz normale, direkte Darstellung aller Wahrheit, sondern dann ist das Buch ja vollkommen zersetzt von biblischen Geheimnissen. Und wenn ich eifältig die Bibel lese und einfach glaube, was Gott sagt, dann bin ich vollständig auf einer Ebene, wo der intelligenteste Mensch der Welt, der höchste, ein Einstein, alle diese Leute keine Ahnung davon haben. Ich bin dann immer ihre Wissensebene, die göttlich ist, die wunderbar ist. Und dann sagst du, ja, der Esel soll Erlösung sein. Ja, ja. Guckt her, Gott tötet einen Propheten, weil er ungehorsam ist im Alten Testament. Das ist dann interessant. Er schickt einen Löwe, der tötet den Propheten. Und der Prophet ist auf einem Esel geritten. Und jetzt steht da was Wunderbares. Der Esel steht da, da ist der Leichnam des Propheten und der Löwe steht da. Und dann sagt die Bibel extra noch, aber der Löwe tötet den Esel nicht. Der ist nicht verloren gegangen. Die stellvertretende Erlösung hat gereicht. Er hat ihn getötet wegen Ungehorsam, aber er ist nicht verloren gegangen. Nämlich die stellvertretende Erlösung der Esel ist noch da gewesen. Wisst ihr, das sind Dinge. Wenn du mal geöffnete Augen hast, dann bist du nur noch fasziniert. Stehst vor der Bibel und sagst, kann das sein, dass es so Herrlichkeiten gibt? Wisst ihr, und dann wirst du langsam draufkommen, du hast die Summe der Wahrheit, du hast die Summe aller Geheimnisse. Sagt es die Bibel? Kolosser 1, 25 sagt Paulus, er ist gekommen vor Gott, um die Geheimnisse Gottes zu offenbaren und sie abzuschließen. Naja, jetzt, du musst ja deinen Verstand schon einschalten beim Bibellesen. Wenn jetzt Gott sagt, Paulus schließt die Geheimnisse ab, ja, was ist dann mit der Offenbarung? Ich denke, die Offenbarung ist der Abschluss. Nö, Paulus ist der Abschluss. In der Offenbarung gibt es nichts Neues. Ich habe es nicht gewusst. Eines Tages kam ein CVJM, man wagt es kaum zu sagen, sagt zu mir, kannst du bei uns einen Vortrag halten? So, ja. Ja, aber wir haben einen Wunsch. Dann sage ich, was denn? Wir wollen alle Bilder der Offenbarung übersetzt. Da blieb mir zuerst mal die Luft weg. Ich habe mich nie mit dem beschäftigt. Und dann musste ich wochenweise alle Bilder der Offenbarung untersuchen. Und da war ich schockiert. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, da war nichts Neues. Alle Bilder der Offenbarung sind alttestamentlich zu übersetzen. Wisst ihr, da steht zum Beispiel, der Schwanz des Drachen reißt ein Drittel der Sterne des Himmels aus dem Himmel raus. Ganz einfache Aussage. Die Bibel sagt, die Sterne sind die Verantwortlichen. Und wer ist jetzt der Schwanz des Drachen? Der Drachen ist der Teufel. Das ist ja klar. Wenn du jetzt zum Beispiel Jesaja 9, Vers 13 und 14 liest, einfach wieder der einfache Bibelleser, dann sagt die Bibel in Vers 14, der Älteste und Angesehene ist das Haupt, das ist der Antichrist, und der Prophet, der Lügen lehrt, ist der Schwanz. Also der falsche Prophet, dieser falsche Geist, der hier im falschen Prophet wirft, bringt ein Drittel der Verantwortlichen der Gemeinde zu Fall. In der Offenbarung steht nichts Neues. Da steht, da streitet sie sich ja, wer ist das Weib mit der Sonne? Ja, Entschuldigung, 1. Mose 37, Vers 9, das ist so einfach wie sonst was. Da sagt letztendlich Josef im Gespräch mit Jakob diesen Traum. Dann sagt sein Vater zu ihm, ja, Josef, glaubst du im Ernst, dass ich, deine Mutter und deine 11 Brüder uns vor dir verneigen? Und was hat er gesehen? Er sagt, Sonne, Mond und 11 Sterne verneigen sich vor mir. Also ist Sonne, Mond und die 11 Sterne Israel. Und dann ist das Problem gelöst. Du brauchst keine Auslegung, du musst nicht auf die Menschen hören, auf diesen großen Bruder, auf jenen. Was Johannes gesagt hat, ist Tatsache. Das Wort reicht völlig allein. Du musst nur warten, dass der Herr dir es offenbart. Und er wird es durch den Heiligen Geist immer geoffenbart geben. Er wird es dir geben, dass du den Herr Jesus erkennst. Und jetzt hast du hier die Geheimnisse auch im Alten Testament. Die sind alle da. Und die werden dann lebendig. Und im Zentrum wird dann immer eine Person mehr sichtbar. Und das ist der Herr Jesus. Also da hast du die Geheimnisse. Diese Wunder im Gesetz. Aber jetzt geht die Bibel ja weiter. Sie sagt, Johannes 6, 63, mein Wort ist Geist und Leben. Es muss nicht Geist und Leben werden, wie die Pfingstler gesagt haben. Das Wort Gottes ist Logos, und wenn es lebendig wird, ist Rema. Entschuldigung, es ist Geist und Leben. Das Wort Gottes hat eine ungeheure Gewalt, dass ein Paulus, der ja wohl, man sagt, wie er ausgesehen hätte, tröstet mich immer, er war klein und hat ja krumme Nase, passt alles. Wisst ihr, da brauchst du kein Minderwertigkeitskomplex haben. Und er war wohl auch zerschlagen, war krummbeinig und so. Aber dieser Mann sagt in 1. Korinther 2, Vers 2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich war in Schwachheit, mit viel Furcht und Zittern bei euch, in aller Schwachheit. Und jetzt sagt er etwas. Und meine Rede oder mein Wort, meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Das sind die Kommentare. Das ist die menschliche Weisheit. Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht Menschenweisheit sei, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Das soll ich vorstellen. Die Bibel sagt, in aller Schwachheit predigt er, und dann hat das Wort Gottes so eine Gewalt, dass es letztendlich Glaube erzeugt. Wisst ihr, da brauchst du keine Angst haben. Du musst einem Menschen nur das Wort Gottes zeigen und er wird zum Glauben kommen, wenn er ehrlich ist. Das Wort Gottes erzeugt das alles. Das ist wunderbar, das kann man sich nicht vorstellen. Und die Bibel geht so weit, dass in Jeremia 23, Vers 29 sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Wenn das Wort Gottes in Vollmacht gepredigt wird, zerschlägt es auch jedes Bollwerk des Teufels. Dann kommt der Jesus strahlend in den Mittelpunkt. Dann passiert etwas Ungeheures. Und jetzt sagt die Bibel, Römer 10, 17, Glaube kommt aus der Predigt, Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Da steht im Griechischen akouo, das bedeutet, der Glaube kommt, wenn du dem Wort Gottes wirklich zuhörst. Du musst den Leuten nur sagen, du musst zuhören bei der Verkündigung, beim Bibellesen, ist das Gleiche. Du musst zuhören, was Gott sagt. Wenn Gott sagt, du bist verloren, du kannst nichts tun, dann musst du zustimmen. Wenn Gott sagt, der Jesus hat alles für dich getan, er hat mit seinem Blut für dich bezahlt, dann sagt er, so viele ihn aufnahmen. Sobald du ihn aufnimmst, kommt sofort die Erlösung. Dort steht im Griechischen, so viel ihn in einer bestimmten Sekunde aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde Macht, Gottes Kinder zu werden. Also was ist Heilsgewissheit? Sobald du sicher bist, du sagst, Herr Jesus, komm in mein Herz und rette mich, derselbe Sekunde sagt die Bibel, tut er es auch. Und derselbe Sekunde passiert etwas. Wirst du in einem Geist zu einem Leib getauft, steht in 1. Korinther 12, 13, du wirst in der Leib Christi eingefügt, du bist Gottes Kind. Also ist meine Heilsgewissheit kein Gefühl, sondern die Tatsache, ich habe ihn aufgenommen und damit ist da. Das ist doch herrlich. Ich ersetze mein Gefühl durchs Wort Gottes. Dann kann die Heilsgewissheit nicht mehr wackeln. Wisst ihr, meine ganze Schwäche, charakterlich, menschlich, psychisch, werden durchs Wort Gottes ersetzt. In dem Moment, wie ich im Glauben aufs Wort Gottes gehe, wird das alles ausgelöscht. Ist nur eine Frage des Glaubens. Ja, Entschuldigung, sagt jemand, ja, du kannst schlecht reden, ich habe den Glauben nicht. Und ich sage, Entschuldigung, du musst Bibel lesen. 2. Korinther 4, 13 sagt, dass wir den Geist des Glaubens haben. Jeder Wiedergeborene hat die Fähigkeit durch den Heiligen Geist, dass er alles glauben kann, was geschrieben steht. Und jetzt hat die ganze Heilige Schrift eine ungeheure Macht. Was macht der Jesus in Matthäus 4, 4, als er mit dem Teufel kämpft? Er hält ihm immer das Gleiche entgegen. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Gar nichts anderes. Mit dem Wort Gottes hast du eine ungeheure Waffe, so wie es im Epheser 6 geschrieben steht, in der Waffenrüstung des Christen, du hast das Schwert des Geistes und da kannst du alles hinwegtun. Die Bibel sagt, Römer 3,20, du kriegst volle Erkenntnis der Sünde. Also was musst du einem Sünder sagen? Du kannst einem Sünder eine Bibel in die Hand geben, gibt inzwischen eine Bibel um 2 Euro, gibst ihm eine Bibel in die Hand und sagst, lies 3. Mose. Du musst gar nichts sagen, wie liest 3. Mose. 3. Mose ist das Gesetzbuch, wo drinsteht, dass du durch die Sünde zum Tode verurteilt wirst. Wenn der das ernstlich macht, gerät er in Panik. Hat nur noch einen Gedanke, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wenn es soweit ist, sagst du so, jetzt liest der Römerbrief, liest Johannesevangelium, er kam, um dich zu retten. Wisst ihr, die Bibel hat eine Vollwirkung, eine Vollfunktion, ungeheurer Art und Weise, die kann man nicht erklären. Und die Bibel sagt auch, das sehen wir beim Herrn Jesus, dass er letztendlich den Emmaus-Jüngern die Schrift öffnete, dann brannte das Herz. Was ist, wenn du nicht mehr brennst für den Herrn Jesus, wenn du lau bist oder du schaffst es nicht? Du musst dich nur am Wort Gottes zuwenden. Du musst nur der Herr Jesus in der Schrift suchen. Der Heilige Geist wird ihn automatisch lebendig machen, den Text. Und dann wird der Herr Jesus in deinem Herzen ein brennendes Verlangen nach ihm schaffen. Dann wirst du wieder ihn strahlend sehen. Als Paulus sterben muss, lass mich das zum Schluss vom ersten Teil nochmal betonen, schreibt er seinem Lieblingsjünger Timotheus, was soll er tun? Predige das Wort, es sei gelegen oder ungelegen. Das steht im Griechischen Kairos, egal was für ein Zeitpunkt. Predige das Wort, tritt dafür ein. Das heißt, wir müssen nur unserem Wort Gottes zuwenden. Und ich fasse nochmal zusammen. Die Bibel ist die Summe der Wahrheit. Die Bibel ist die perfekte Urkunde, um den Herr Jesus zu offenbaren. Die Bibel zeigt uns vom Herr Jesus alles, seine Präexistenz. Sie zeigt uns, dass er in einer Lichtswelt gewohnt hat beim Vater, wo es keine Zeit gab. Sie zeigt uns, dass er erst die Ewigkeiten geschaffen hat, das sind die Geheimnisse der Schrift. Sie zeigt uns, was bei ihm seelisch geschehen ist, Psalm 69. Sie zeigt, was bei ihm geistlich geschehen ist, Psalm 22. Sie zeigt, was körperlich geschehen ist, Jesaja 53. Sie zeigt die ganze Prophetie über Israel. Sie zeigt zum Beispiel in Offenbarung 13, dass 2/3 von Israel in den Endzeitkriegen sterben wird und nur 1/3 übrig bleibt. Die werden sich alle bekehren auf einmal. Sie zeigt aber auch, dass die Menschheit um 50% reduziert wird, dass nämlich 50% der Menschen sterben. Also von daher kommen keine so rosige Zeiten, aber brauche ich Angst haben? Nein, weil die Bibel sagt, bei ihm ist völlige Sicherheit. Und auch als es darum geht, wenn der Teufel kommt, der Fürst dieser Welt, sagt der Jesus, in mir hat er nichts. Bist du in Christus und bleibst in ihm? Völlige Sicherheit. Ich habe keine Angst wegen der Endzeit. In Christus bin ich völlig sicher. Ja, was muss ich noch lernen von der Bibel her? Dass ich in ihm bleibe. Wer zeigt mir das? Wieder die Heilige Schrift. Und damit kannst du die Bibel vom Herr Jesus nicht mehr trennen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel der Katholizismus die Bibel verboten hat. Warum man die Bibel fälscht, warum man Stelle weglässt, warum man hingeht und letztendlich Sektenbibler wie die von Zeuge Jehovas. Es gibt noch andere, wo einfach Bibel gefälscht werden, ist klar. Man will nicht die Wahrheit. Sobald du die reine Schrift hast, hast du der Herr Jesus so, wie die Bibel sagt. Und dann kommen wir zu dem Punkt, letztendlich der Unterscheidung. Und ich sage es jetzt nur zum Schluss, das ist eine ganz einfache Sache. Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Wenn er Israel sagt, meint er Israel. Wenn er Jünger sagt oder Gemeinde, meint er die Jünger oder die Gemeinde. Wenn er Apostelzeit sagt, meint er Apostelzeit, der Text. Und wenn er Endzeit sagt, meint er Endzeit. Nur ein Beispiel. Die Zeichen und Wunder waren laut Hebräer 2, 3 und 4 in der Apostelzeit vollständig echt. 2. Thessalonicher 2 sagt, in der Endzeit, kurz bevor der Antichrist kommt, kommen genau die gleichen Zeichen als Fälschung wieder. Perfekt. Weißt du, du hast alles, du hast dann, wenn du das Wort einigermaßen unterteilst, wir sehen das nachher, hast du letztendlich alles. Aber es gibt einen Haken. Wisst ihr welchen? Die Bibel sagt, Lukas 18, sagt der Herr Jesus, meint ihr, wenn ich komme, dass ich diesen Glauben finde? Die Endzeit ist die Zeit der Glaubenslosigkeit. In dem Moment, wie ich beginne, wieder wie ein kleines Kind, der Heilige Schrift zu glauben und alles zu glauben, was über der Herr Jesus gesagt ist, was über den Mensch gesagt ist, über die Welt gesagt ist, über die Sünde gesagt ist, über die Endzeit gesagt ist, in dem Moment beginnt nicht nur das neue Leben, sondern dann beginnt mein völliger Schutz, mein völliger Sieg. Und dann wird auch keine Verführung mich antasten können. Dann werde ich nicht abfallen, dann werde ich vorwärts gehen im Triumph. Und es hängt immer nur an zwei Dingen. Das Wichtigste, mein Verhältnis zu meinem Jesus und die Hilfe dazu, dass das stimmt, am Wort Gottes. Und das möge in diesem Tag geschehen, dass wir uns neu im Wort Gottes versenken in dieser Wahrheit. Ich möchte nur beten zum Schluss. Herr Jesus, was ist das für eine Herrlichkeit? Du selber bist das Wort, das Fleisch gewordene Wort. Du hast uns in deiner Gnade dein kostbares und teures Wort schriftlich hinterlassen. Und hier haben wir die Summe aller Geheimnisse, die Summe aller Wahrheit. Und ich bitte dich einfach auch für diesen Tag, dass du dasselbe tust, wie bei der Emmaus-Jünger, dass du uns die Schrift öffnest, dass unsere Herzen brennen für dich. Amen. Amen.